herzlich willkommen zu Impact, dem Podcast von Carni. Wir haben eine bisschen längere Pause gemacht, aber ich hoffe, ihr und sie seid uns noch treu. Wir haben weiter spannende Themen, einmal im Monat für sie. Und heute habe ich mir jemanden dazugeladen, der, ich möchte schon sagen, international Furore gemacht hat mit einem Begriff, der erstmal vielleicht ein bisschen Irritation hervorrufen kann. Es geht um Zombie-Unternehmen und ich habe mir Nils Kuhlwein dazu eingeladen, Partner bei Carni und zuständig für unsere Restrukturierungspraxis. Hallo Nils.
Hallo Can, ganz herzlichen Dank, dass ich mal wieder dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr. Zombie-Unternehmen, was ist das für die, die sich das gar nicht vorstellen können?
Ja Can, das ist schön, dass wir heute zu dem Thema sprechen, weil dieses Thema beschäftigt mich wirklich auch schon seit langer Zeit. Ich habe mich schon vor einigen Jahren mit dem Thema beschäftigt und ich glaube, es ist inzwischen 3 Jahre her auf einer größeren Fachkonferenz dazu auch schon einen Vortrag gehalten. Also es ist etwas, was mich wirklich in der Tat schon seit vielen, vielen Jahren letztendlich beschäftigt. Es geht hier um Unternehmen, die nicht in der Lage sind, über 3 Jahre in Folge, das ist die Definition, die OECD dort auch nutzt, über 3 Jahre in Folge mit dem operativen Gewinn, das das Unternehmen erwirtschaftet, seine Zinsverpflichtungen zu begleichen. Und hier kommt's. Normalerweise würde man davon ausgehen, dass ein Unternehmen, das nicht genügend operativen Gewinn erwirtschaftet, um seine Zinsen bezahlen zu können, vom Markt verschwinden müsste, klassischerweise eben in die Insolvenz geht oder wie man landläufig sagt, Konkurs geht. Und ist gerade das Element, dass diese Unternehmen eben nicht vom Markt verschwinden, sie also weiter leben, obwohl sie eigentlich Tote sind. Und deshalb nennt man sie auch Zombies, weil sie eigentlich Untote sind, die weiter ihr Unwesen treiben.
Und hat die Krise, also wir sind ja jetzt 2 Jahre konsequent in Krisenzeiten und so ganz abzusehen, wann das endet, ist auch nicht. Haben die Rahmenbedingungen dieser Krisen hier in Deutschland, aber auch woanders dazu geführt, dass es mehr Zombie-Unternehmen gibt?
Ja, auf jeden Fall. Also was wir gemacht haben, wir haben uns alle börsennotierten Unternehmen weltweit, das sind über 60.000 börsennotierte Unternehmen. Warum börsennotierte? Einfach deshalb, weil man bei börsennotierten Unternehmen üblicherweise einen guten Zugang hat zu den Zahlen. Die werden immer veröffentlicht, die müssen auch veröffentlicht werden. Also insofern hat man dort A, transparente Zahlen und B, haben die Zahlen natürlich auch eine gewisse Qualität, weil das im Rahmen der Börsennotierung weltweit dann auch gefordert ist. Wir haben uns also 60.000 Unternehmen über den Zeitraum seit dem Jahr 2000, also gut über 20 Jahre angesehen, haben dann im engeren Fokus die letzten 10 Jahre betrachtet und wir können sehr schön zeigen, dass über die letzten 10 Jahre sich der Anteil der börsennotierten Zombies nahezu verdreifacht hat.
Puh, das ist einiges, ne? Verdreifacht, das heißt, nur mal so grob über den Daumen gepeilt, wie viele gibt's denn so im deutschen Markt?
Also man spricht etwa von diesen börsennotierten Zombies, weltweit haben wir rund 1.800. In den einzelnen Ländern ist das in der Größenordnung von etwa 5% der börsennotierten Unternehmen. Ja, also man kann davon ausgehen, auch in Deutschland, zu jedem beliebigen Zeitpunkt über diese 20 Jahre, die wir da betrachtet haben, sind etwa 5% der Unternehmen zombifiziert, wie wir es nennen, oder sind eben Zombies.
Okay, krass. Was kann man denn da tun? Also gibt's ein Gegenmittel oder was sollte denn jedes Unternehmen jetzt tun, um da Zombies zu verhindern, auch im eigenen Portfolio vielleicht?
Das Erstaunliche ist ja auf der einen Seite, dass diese Zombies immer wieder schaffen, am Kapitalmarkt sich frisches Geld zu besorgen. Sei es eben am Eigenkapitalmarkt, über Aktien, Aktienprogramme, Aktienemissionen, sei es aber auch am Fremdkapitalmarkt. Auch der Fremdkapitalsektor ist weiterhin bereit, diesen Unternehmen, obwohl sie kein funktionierendes Geschäftsmodell haben und das ja auch nachhaltig gezeigt haben, dass sie kein funktionierendes Geschäftsmodell haben, weiterhin Kredite zu geben. Und jetzt, wenn du fragst, was kann man denn eigentlich tun, man kann natürlich auf der einen Seite, muss man im eigenen Unternehmen dafür sorgen, dass man frühzeitig restrukturiert, frühzeitig Gegenmaßnahmen ergreift, damit man eben nicht in eine Situation kommt, dass das Geschäftsmodell nicht mehr tragfähig ist. Und natürlich müssen sich sowohl Eigenkapitalgeber als auch Fremdkapitalgeber jederzeit fragen, welche Unternehmen sie damit Liquidität gerade ausstatten. Mhm. Weil natürlich die große Gefahr ist bei diesen Zombies, und das betrifft insbesondere Eigenkapitalgeber, aber auch Fremdkapitalgeber, dass dieses Unternehmen durch einen externen Schock, wie wir sie ja auch gerade erleben, vielfach dann eben doch auf einmal plötzlich umfällt. Und bei diesen Zombies ist natürlich die Situation die, dass sie bereits so ausgezehrt sind in ihrer Substanz, dass jeder leichte exogene Schock dazu führen kann, dass sie tatsächlich dann relativ unvorbereitet umfallen, sprich in die Insolvenz gehen. Was wiederum zur Folge hätte, dass gerade für Eigenkapital- und Fremdkapitalgeber ein Totalausfall droht. Also sich Gedanken zu machen, sind die Unternehmen, denen ich da gerade Geld gegeben habe oder Geld leihe, sind die vielleicht von Zombifizierung betroffen oder sind es Zombies, macht sehr, sehr viel Sinn. Und der zweite Teil deiner Frage ist ja das eigene Portfolio. Auch im eigenen Unternehmensportfolio können natürlich Zombies schlummern. Hier muss ich mir die Frage stellen, wie ist mein Portfolio zusammengesetzt, welche Unternehmensbestandteile habe ich, welche Business Units habe ich, welche Divisionen habe ich und sind diese denn auch standalone überlebensfähig oder sind sie eben nicht standalone überlebensfähig? Und das führt dann natürlich zu einer enormen Schwächung der gesamten Gruppe, weil was passiert ist doch, dass ich, wenn ich an Zombies in meinem eigenen Portfolio habe, eine Tochtergesellschaft, die eigentlich ein Zombie ist oder eine Business Unit, die ein Zombie ist, es finden ja umfangreiche Quersubventionen statt. Die Unternehmen werden oder diese Einheiten werden gestützt und schwächen dadurch durch die Quersubventionen die gesamte Gruppe. Und das gilt es zu verhindern.
Jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass im eigenen Unternehmen oder in der eigenen Gruppe ich das viel leichter erkennen kann, was ein Zombie ist, ne? Wie habe ich denn die Möglichkeit, das auch darüber hinaus zu erkennen, also auch mit wem ich zusammenarbeite, wenn ich jetzt eine Bank bin oder ähnliches, um da Geldmittel zur Verfügung zu stellen, Kredite zur Verfügung zu stellen?
Ich würde ehrlich gesagt leicht widersprechen, wenn ich darf, Can. Also ich glaube, es ist auf dem Kapitalmarkt viel einfacher zu sehen, ob ein Unternehmen ein Zombie ist, weil das kann ich an den Jahresabschlüssen und den Quartalsabschlüssen, jedes Quartal und jedes Jahr sehen, ob ein Unternehmen zombifiziert ist oder nicht. Das ist sehr einfach, brauche ich mir nur die Jahresabschlüsse runterzuholen. Viel schwieriger ist es, im eigenen Portfolio sich das anzusehen. Weil im eigenen Portfolio habe ich natürlich über zentrale Dienste, über Dienstleistungen, Shared Service Centers, wie auch immer, habe ich die Bestandteile, die Business Units, die Tochtergesellschaften üblicherweise nicht auf einer Standalone-Basis aufgestellt. Hier muss ich also erst die Gedankenübung machen und sagen, wenn ich diesen Unternehmensteil separieren würde auf einer Standalone-Basis, wäre er dann überlebensfähig, würde er eigenständig eine Finanzierung bekommen. Diese Übung finde ich wesentlich komplexer, als das bei börsennotierten Unternehmen der Fall ist.
Jetzt hört sich es hört sich dramatisch an, ne? Die Zahlen, die du da präsentierst. Wir haben auch eine Studie jetzt im neuen Impact-Magazin von uns. Also das kann man dann auch in den Shownotes, wie man so schön sagt, finden. Da werden wir einen Link hinstellen. Es hört sich ja nach einer Blase an, die platzen kann. Oder nach vielen kleinen Blasen, die platzen kann. Das können wir uns ja im Moment eigentlich nicht erlauben, gerade in der Situation, wie wir es jetzt haben, wo Lieferketten massiv unter Druck sind, eigentlich schon seit 2 Jahren und jetzt noch weiter unter Druck geraten. Wie hoch ist denn das Problem der Zombies in den vorhandenen Lieferketten? Habt ihr da einen Überblick?
Also den Überblick, den haben wir in der Form noch nicht. Wir sind gerade dabei, unsere Zombie-Studie, die wir im letzten Jahr ja aufgelegt haben, für dieses Jahr nochmal abzudaten. Und da werden wir dann auf die 2021er Ergebnisse schauen. Aber wir müssen davon ausgehen, dass sich natürlich die Situation deutlich verschärft hat. Reaktion, die ich auf unsere Zombie-Studie bekommen habe, war auf der einen Seite, ja, huiuiui, da ist ein ganz schönes Problem. Auf der anderen Seite aber auch häufig, naja, was geht mich das denn an? Ich bin ja eigentlich ein gesundes Unternehmen. Und das halte ich für ein bisschen blauäugig, wenn ich das mal so sagen darf. Weil ich muss mir Gedanken machen, nicht nur, wie ich es eben schon ausgeführt habe, was für zombifizierte Unternehmensbestandteile habe ich denn eigentlich in meinem eigenen Portfolio? Welche Tochtergesellschaften, Business Units wären eben nicht standalone überlebensfähig und fressen Cash auf von der Gesamtgruppe? Ich muss mir auch Gedanken machen, gibt es denn eigentlich in meiner Lieferkette, wie du eben angesprochen hast, Zombies, die da ausfallen könnten? Da ist natürlich das große Risiko, dass durch die Verschiebungen, die wir gerade volkswirtschaftlich erleben, eigentlich um den gesamten Globus herum, dass da doch auf einmal wichtige Lieferanten ausfallen. Ich muss mir nicht nur meine primären Lieferanten ansehen, ich muss mir auch die Lieferanten meiner Lieferanten ansehen. Ich muss also in der zweiten Ordnung mir auch ansehen. Das heißt, letztendlich muss ich ein Resilience Analyse machen über meine gesamte Lieferkette. Ich muss mir anschauen, von wem werde ich beliefert. Ich kann auch von den Unternehmen mir die Jahresabschlüsse anfordern. Das machen auch die meisten Unternehmen. Ich muss mir aber auch Gedanken darüber machen, wer ist eigentlich der Lieferant meines Lieferanten? Nicht, dass dort ein Dominostein ins Fallen gerät und dann letztendlich die gesamte Kette umfällt. Diese Pflichtaufgabe muss erledigt werden momentan, muss aufgrund der gesamten Supply Chain Situation, die wir in vielen, vielen Industrien erleben, ist dringend notwendig. Aber ich muss es mir natürlich auch auf der Kundenseite ansehen, weil auch auf der Kundenseite könnte ein wichtiger Abnehmer ein Zombie sein. Und das betrifft natürlich insbesondere den Anlagenbau, wo dann Einzelfertigungen gemacht werden und ich das Risiko habe, dass dann die Anlage, die ich gebaut habe, nicht abgenommen wird, weil der Kunde mir ausfällt. Also muss ich mir letztendlich nicht nur die Lieferkette vor der Wertschöpfung anschauen, sondern eben auch die Wertschöpfung danach, weil auch dort können wichtige Kunden ausfallen und dann letztendlich zu Einbrüchen bei mir im Unternehmen führen.
Siehst du denn irgendeine Branche besonders gefährdet oder ist das völlig unabhängig?
Es geht momentan durch viele Branchen. Automobilzulieferer ist natürlich ein großes Thema, insbesondere wegen der weltweiten Vernetzung der Wertschöpfung und der weltweiten Zerteilung der Wertschöpfung auch. Das Gleiche sehe ich aber natürlich auch im Textilbereich. Auch hier gibt es eine weltweite Wertschöpfung und eine weltweite Wertschöpfungskette. Und so sehen wir das natürlich auch in vielen, vielen anderen Branchen.
Brauchen diese Firmen weiter Unterstützung oder glaubst du, dass da auch eine... Wie viel kann da gesund restrukturiert werden? Also, dass diese Unternehmen auch überleben. Wenn da jetzt über mehrere Jahre Misswirtschaft passiert ist, natürlich ist das im Einzelfall zu prüfen, das ist schon völlig klar. Aber wenn du hast ja einen ganz guten Überblick über die Branche. Wie viel ist da zu retten?
Das ist natürlich wahnsinnig schwierig, gerade bei diesen Zombie-Unternehmen, wie ich eben ja schon gesagt habe, sind das ja Situationen, wo über mehrere Jahre die Substanz verzehrt worden ist. Und wie immer bei einer Restrukturierung gilt, je früher ich damit anfange, desto mehr Handlungsoptionen und Handlungsspielraum habe ich auch. Je länger ich zuwarte, desto enger wird der Handlungsspielraum und auch die Handlungsoptionen. Bei Unternehmen, die jetzt als Zombies auftreten, und Zombie bin ich erst, wenn ich 3 Jahre in Folge nicht in der Lage war, mit dem operativen Ergebnis meine Zinsen zu zahlen, muss ich davon ausgehen, dass schon seit vielen Jahren Substanz verzehrt wird. Wir haben mal vor etlichen Jahren eine Untersuchung gemacht, wo wir feststellen konnten, ex post, dass man die ersten Signale einer Unternehmenskrise schon 3 Jahre gesehen hat, bevor wirklich die Symptome deutlich klar ersichtlich waren. Das heißt, im Schnitt hätte man 3 Jahre vorher anfangen müssen. Wenn ich das jetzt mit dem Zombie-Unternehmen mir anschaue, komme ich auf einen Zeitraum von Größenordnung 4, 5, manchmal 6 Jahre, wo ich hätte vorher anfangen müssen. Und seit dieser Zeit wird Substanz verzehrt. Das heißt im Umkehrschluss, dass häufig wenig zu retten ist. Und manchmal ist es dann besser, das Unternehmen geht unter, bevor Gläubiger und Eigenkapitalgeber hier noch weiter ins Risiko gehen.
Ist das denn meist zu spät, wenn die Leute auf euch zukommen? Oder wie viele, mal so aus dem Bauch raus, wie viele der Unternehmen, die ihr beratet, kommen noch im richtigen Moment auf euch zu, um wirklich was ändern zu können? Jetzt auch mal abseits der Zombies.
Also auf der einen Seite sind die Risikosysteme inzwischen viel, viel besser geworden. Vor 10 Jahren war der Anteil der Unternehmen, die spät oder leider halt dann zu spät gekommen sind, noch viel, viel höher, weil inzwischen auch die Frühwarnsysteme in den Bankhäusern ganz anders funktionieren, die sehr gute Ratingsysteme haben, wo sie auch frühzeitig letztendlich Zahlungsausfälle oder drohende Verschlechterungen der Zahlungsqualität sehr deutlich und sehr früh erkennen können. Ja? Das führt letztendlich dazu, dass wir sehr häufig früher eingebunden werden. Auf der anderen Seite sehen wir aber natürlich, dass Unternehmen dann letztendlich auch keiner nachhaltigen Lösung zugeführt werden. Der eine Trend, der mich so ein bisschen nervös macht, ist, dass häufig Finanzierungen gestellt werden, dann auch für 2 Jahre gestellt werden, das Unternehmen erstmal in eine stabile Seitenlage gebracht wird, aber eben wirklich nicht nachhaltig das Geschäftsmodell verbessert wird. Insofern glaube ich, und das sehen wir sehr, sehr häufig, im Amerikanischen spricht man nicht nur vom Chapter 11, den Unternehmen, die in Insolvenz gehen, sondern von Chapter 22 und manchmal auch von Chapter 33. Also das sind Unternehmen, die das zweite oder dritte Mal eben kommen. Und das erleben wir tatsächlich auch in Deutschland, dass wir häufig Unternehmen sehen, wo jeder sagt, naja, die waren ja schon 2 oder 3 Mal in der Restrukturierung und kommen jetzt gerade wieder das nächste Mal. Die werden also nicht endgültig und nachhaltig restrukturiert. Und das sind die Fälle, die einen eigentlich mehr Sorgen machen müssen. Wir brauchen wieder mehr durchgreifende Sanierungen und wir brauchen vor allen Dingen die Restrukturierung, die auch tatsächlich das Geschäftsmodell verändern, weil das ist ja gerade das Wesen der Zombies, dass sie kein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Und das ist auch das Wesen derjenigen Unternehmen, die das zweite, dritte oder vierte Mal in eine Restrukturierung kommen, weil sie eben kein funktionierendes Geschäftsmodell haben. Wir brauchen deshalb Geschäftsmodelländerungen, wir brauchen diese strategische Komponente der Restrukturierung.
Siehst du ein volkswirtschaftliches Problem bei der Masse an Zombies?
Es ist immer die Frage, ich hatte ja gesagt, es sind 5% der börsennotierten Unternehmen. Der Anteil der Unternehmen, die eben nicht börsennotiert sind und zombifiziert sind, kann natürlich deutlich höher liegen. Das weiß ich allerdings nicht, das kann ich nicht wirklich analysieren, aber es steht zu vermuten. Es ist dann die Frage, ob bei 5% das volkswirtschaftlich ein Problem ist, ob es bei 10% ein Problem wäre. Die Vereinigten Staaten haben seit vielen Jahren etwa einen Anteil von 5% an Zombies. In Europa und in Asien ist man zu diesem Wert erst über die letzten 10 Jahre hochgekommen. Und bei den Amerikanern sieht man nicht, dass das 5% jetzt ein kritisches Niveau wäre, dass Vertrauen grundsätzlich in die Börsenkultur einbricht oder eine große Vertrauenskrise am Kapitalmarkt entsteht. Also insofern könnte man den Rückschluss sagen und wagen, dass 5% noch zu verkraften sind. Schwierig wäre es natürlich, wenn es dann Richtung 10 oder 20% ginge.
Gut, dann hoffen wir mal, dass da zumindest die Alarmglocken auch bei Banken, Gläubigern und euch Restrukturierern früh genug läuten. Erstmal jetzt vielen Dank. Ich glaube, wir haben alle ein bisschen was gelernt und diejenigen, die Zweifel haben, ob sie tatsächlich in diese Kategorie fallen, können sich wahrscheinlich gerne bei euch und bei deinem Team melden, auch wenn ihr, glaube ich, gerade nicht vor Langeweile irgendwie nicht wisst, wohin mit euch. Vielen Dank, Nils. Ich habe mit Nils Kuhlwein gesprochen über Zombie-Unternehmen, über die Wirkung von Zombie-Unternehmen auf die Wirtschaft und über Lieferketten. Danke für deine Zeit, Nils.
Herzlichen Dank, Can. Hat mir Spaß gemacht. Wie immer.
Das freut mich. Mir auch. Lass es dir gut gehen. Und wir hören uns in einem Monat wieder zu einer neuen Folge von Impact.
Tschüss. Bis dahin. Tschüss.